Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, am Mikrofon begrüßt Sie heute am Dienstag, dem 29.11. Gerd Motzkus, und ich habe für die nächsten 1,5 bis 2 Stunden einen Gast hier bei uns im Studio, der Ihnen vermutlich Ihnen allen ziemlich bekannt ist, natürlich. Bei mir ist heute Volker Kugel, der noch amtierende Chef und Direktor des Bühnen Barock. Ich vermute mal, dass Ihnen dieser Mensch, dieser Name nicht unbekannt ist. Lieber Volker, sei mir herzlich gegrüßt. Wir sind seit vielen Jahren per Du, deswegen machen wir das auch heute Abend so natürlich.
So ist das. Hallo, Gerd.
In der Runde. Und wir möchten in den nächsten 1 bis 2 Stunden, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, so ein bisschen das Leben und Wirken von Volker Kugel beleuchten, was sich in all den vielen Jahren, die er hier war und davor so getrieben und gemacht hat. Und anfangen wollen wir natürlich logischerweise sozusagen auf Schwäbisch gesagt ganz vorne. Volker, du stammst eigentlich ja aus dem schönen Schwarzwald.
Ja, ich komme aus Calw, also genauer gesagt aus Stammheimer Calw, das ist der Höhenkurort oben. Ja, Calw liegt da ziemlich tief. Übrigens Calw, ganz schwierig, Hermann Hesse, da weiß man ja, der ist dort geboren. Und er hat mit dieser Lage von Calw in diesem engen Nagoltal große Probleme gehabt. Ich bin da psychologisch ganz weit vorne, weil ich bin oben aus Stammheim und habe eine ganz, ganz eigentlich ruhige und glückliche Jugend gehabt. Also das war nicht luxuriös, 1959 geboren, aber es war eine schöne Jugend, kann ich wirklich rückblickend sagen.
Mhm. Darf ich fragen, deine Eltern haben was gemacht? Dein Vater war vom Beruf?
Mein Papa war der Bauernleiter im Ort, meine Mama war Hausfrau. Papa war... wird später noch eine Rolle spielen. Papa war schwer kriegsversehrt auf dem Russlandfeldzug, Rückzug, hat ein Bein verloren und hatte trotzdem, wie gesagt, trotz der Prothese, die er hatte, eine ganz tolle Lebensauffassung, ein ganz positiver Mensch. Und das ist ja heute für mich immer wieder Antrieb zu sagen, okay, auch wenn man Niederlagen erleidet und ganz schlimme Sachen erlebt, mit dem richtigen Power, mit dem richtigen Pep schafft man es auch dann trotzdem was zu werden. Und wie gesagt, ich habe es da einfach gehabt.
Und ich weiß, dass du auch eine sehr reizende Schwester hast.
Ja, genau. Ich habe 2 Geschwister, meine Schwester, meine ganz ältere, dann habe ich zwischendrin noch einen Bruder. Und ja, ich war halt das kleine Nesthäkchen, der kleine Volki mit 1,90. Aber wie gesagt, ja, wir haben in der Familie heute noch ein tolles Verhältnis. Und da bin ich auch stolz drauf, dass wir da nicht rumstreiten oder irgendwas machen, sondern wir sehen uns nicht jeden Tag, aber es ist wirklich immer positiv.
Logischerweise Schulzeit in Calw. Was hast du alles gemacht? Welche Schulen hast du so durchlaufen, so wie wir alle irgendwie?
Ja, Grundschule brauchen wir nicht reden. Da gab es noch Tatze auf die Hände. Ja. Also das gab es dann schon noch. Und dann das Gymnasium in Calw, Hermann-Hesse-Gymnasium. Ja, das war so eine schwäbische Kaderschmiede. Ja, ein bisschen strenge Regeln und so. Aber es war dann okay. Und ich dachte dann, als ich in der 13. war, dass ich ein toller Schüler wäre, aber das hat sich dann ja nicht so bewahrheitet.
Kommen wir gleich drauf.
Mein Abitur war 3,0. Ich habe immer im ersten Halbjahr, habe ich immer wie so ein Sportler, der in der ersten Halbzeit immer ein bisschen schläft und 1-0 hinten liegt oder 2-0, habe ich dann, mein Papa hat sich immer rausgehalten, aber im Februar dann im Zwischenzeugnis hat der Junge, auf Schwäbisch, Junge, jetzt sollten wir mal ein bisschen Gas geben. Und dann im zweiten Halbjahr habe ich es immer irgendwie gerade bogen. Ich habe da Ausgleich geschafft, 2-2 oder sogar in Führung gegangen. Aber mein Abi war halt nicht so besonders toll. Ich habe halt auch viel Sport gemacht nebenher und irgendwie. Also das war nicht meine herausragende Leistung.
Was war denn, wenn wir schon bei dem Thema sind, fragen wir ja immer danach, interessiert einen ja, was waren denn deine Lieblingsfächer? Also Sport, das magst du, das weiß ich. Aber was warst du denn sonst noch so gut?
Ja, also ich war in Geografie gut, also in Erdkunde. Da habe ich ja heute noch so Situationen, wo ich dann bei Jauch oder so dann denke, die Fragen, da kann ich viele. Also welche Länder, die wo liegen, sind wie groß und wir haben wie viele Einwohner und so, da liege ich nie groß schlecht. Aber Mathe, Physik, oh mein Gott, oh nee, bitte nicht. Okay. Was dann noch ging, war bei mir Deutsch. Da lebe ich heute noch davon, dass ich einen geraden Satz kann, dass ich deutsche Rechtschreibung kann und auch Aufsätze schreiben konnte. Das hat mir im Berufsleben viel geholfen. Aber wie gesagt, diese naturwissenschaftlichen Fächer, Katastrophe, Chemie, oh mein Gott, bitte nicht.
Und eigentlich müsstest du ja in Biologie immer 1,0 oder ähnliche gehabt haben, wenn man jetzt seinen späteren Lebensweg beobachtet.
Ja, Bio war auch okay, aber sobald dann Bio und Chemie zusammengemischt wurde, dann haben wir wieder Probleme gehabt. Also Bio war auch nur 1 plus minus. Da hatte ich ein 2er, glaube ich.
Ja, immerhin.
Aber Physik 4, Mathe mühsam 3 oder 4.
Okay.
Aber und Chemie, glaube ich auch. Also das war Katastrophe. Das war nichts von der Folge.
Okay. Also das Abi hatte diese legendäre Note, von der du geglaubt hast, sie wäre super.
3,0.
Ja, und dann hattest du eine Idee und die fanden andere auch ganz toll.
Ja, ich hatte null Ahnung, was ich werden soll. Mein Papa hat mich im Februar 1978 gefragt, als ich dann im Juli Abi hatte, Junge, auf Schwäbisch, was willst du mal werden? Und da habe ich gesagt, Vater, gute Frage, nächste bitte. Und dann habe ich mir überlegt, ja, jetzt will ich Förster werden oder Landschaftsarchitekt. Und dann war ich bei der Berufsberatung in Kalb. Ein Kalb mit B, das sagt man so.
So schwätzt man das dort,
ja. Ein Kalb. Und dann sagt der Berufsberater zu mir, also darf ich Folger zu Ihnen sagen? Dann sage ich, ja, sagen Sie ruhig Folger zu mir. Also Förster, wenn Sie Förster werden wollen, von 100 Förstern wird einer in den Staatsdienst übernommen. Da denke ich, ja, ist vielleicht ein bisschen wenig. Ne? Also so. Ja, und wenn Sie Landschaftsarchitekt werden wollen, was haben Sie denn für ein Abitur? Und dann sage ich, ja, ein Bomberabitur, 3,0. Sagt er, ja, okay, da können wir dann darüber reden, dass Sie Ihr Studium dann beginnen, wenn sie den Rentenantrag einreichen. Ja, also das war nichts. Und dann hat er gesagt, jetzt machen Sie doch Folgendes, jetzt machen Sie mal eine Ausbildung, eine Lehre als Gärtner, damit Sie wissen, ob Ihnen der Beruf überhaupt liegt, die Richtung. Und das war der entscheidende Tipp. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Mensch geäußert. Es war großartig. Genau das kann ich heute jedem jungen Menschen raten.
Okay, und wie es dann weiterging, darüber reden wir dann anschließend nach der nächsten Musik, die übrigens heute auch Volker Kugel weitestgehend zusammengestellt hat, auf seine Wünsche hin. Und da freuen wir uns jetzt dran, lieber Volker, also auf die nächsten Musiktitel. Dein Wunsch, hoffentlich gefällt es dir so.
Schauen wir mal.
So, George Escher war das mit Paradise. Wunschgemäß, lieber Volker, verstehst du, dein Musikprogramm, das ist toll. Wir haben es gerade eben gehabt, also die Berufsberatung haben dir vorgeschlagen, also eine Gärtnerausbildung. Jetzt erzähl doch mal, wo bist du da gelandet und wie waren diese Jahre? Weil man sagt ja landläufig, Lehrjahre seien keine Herrenjahre. Hat man früher gesagt, ich weiß nicht, ob man das heute auch noch sagen darf, ja, in der heutigen Zeit, aber zu unserer Zeit war das der Spruch. Erzähl mal, wie war das und wie lief das ab und wo hast du das gemacht?
Lieber Gerd, ich glaube, das dürfen wir in unserer Generation noch sagen und ich habe das genauso erlebt. Ich war nach dem Abitur, denkt man ja als junger Mensch, jetzt habe ich alles erreicht, was man erreichen kann. Ich habe Abitur, tschakka. Ja. Ja, man weiß ja nicht, dass das eigentlich nur 10% vom Leben ist. Da steht ja noch das ganze Leben vor einem. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Ich musste dann nach Nagold fahren, von Stammein Kalb nach Nagold, jeden Morgen, 30, 25 Kilometer, gute halbe Stunde, um 6:30 vor Ort sein. Und es war jetzt schon trainierter Handballer. Ich habe ja dreimal in der Woche trainiert als Oberliga-Handballer, aber das Körperliche war dann für mich in dieser Baumschule mit dem Schleppen, mit dem Machen, mit dem Tun, bei jedem Wetter. Es war so, dass ich teilweise abends heimgekommen bin, am 6. und um 6:30 auf dem Sofa eingeschlafen bin und dann sagt der Vater, Junge, du musst zum Training und weckt mich auf, ja, weil ich so he war, also auf Schwäbisch gesagt, so he war. Das war körperlich eine richtige Herausforderung. Echt.
Und was hast du jetzt da gelernt in der Zeit? Einfach mal so ein paar Stichworte, was gelernt? Weil wir als wissen das ja nicht. Also was lernt man denn in der Gärtnerlehre? Also ich kann mir vorstellen, also vor Dreck und Erde und Boden darf man keine Angst haben.
Genau. Man lernt, dass Hände, wenn sie mal dreckig sind, auch wieder sauber werden. Übrigens etwas, was Kinder heute oft lernen müssen.
So, weil eben, so deswegen frage ich es.
Weil die so Schiss sind, in den Dreck zu lernen.
So.
Ein Bürstle, ein Wurzelbürstle und Wasser, dann werden die Finger wieder sauber. Nee, man lernt halt mit dem Spaten umzugehen, man lernt Bäume zu veredeln, man lernt, wie Pflanzen wachsen. Man lernt einfach Dinge, die man in der Schule sage ich mal, nicht lernt. Mhm. Und wie gesagt, das war das Rüstzeug für mich beruflich, auch fürs Leben. Ich habe Pflanzen, ich konnte mühsam einen Kiefer vom Ahorn unterscheiden und dann musste ich halt Pflanzen lernen, mhm. ja, nach dem Buch. Und mit 20 lernt man halt noch schneller wie mit 63, ist auch klar. Und das war eine Zeit, die einfach Aufbruchzeit war und am Anfang bockelhart, aber am Schluss, im letzten halben Jahr, war es wirklich eine schöne Zeit, wo man gemerkt hat, das wird auch was. Und klar, als Abiturient in der Berufsschule hat man natürlich schon gewisse Vorteile jetzt mhm. gegenüber Kolleginnen und Kollegen, die halt aus der anderen Schule kommen. Also mit Mathe und mit Rechner und so hat man halt dann, obwohl...
Ein gewisser Vorteil, auch wenn man nicht so besonders gut war.
Obwohl Mathe ja, ja. das Horrorfach war, ja, aber, der, ja, ja. aber wenn man halt Prozent rechnen muss und so, das mhm. geht dann immer noch. Ne? Mhm. Und das war dann eine glatte Eins in der Berufsausbildung, das war dann okay. Und das hat am Ende auch richtig Spaß gemacht.
Mhm. Dann kam die Station Bundeswehr. Die war, wo warst du stationiert? Wo hast du deine Grundausbildung und dann den Rest verbracht?
Grundausbildung war in Koblenz. Das mhm. war dann für die Kollegen, die direkt von der Schule gekommen sind, teilweise eine körperliche Herausforderung. Ja, ehrlich gesagt, durch die Lehre war es für mich dann wie Erholungsurlaub. Also das war aber echt kein großes Problem. Und okay. dann der Rest in Philippsburg, da okay. bei Karlsruhe, das war dann okay. Da habe ich mhm. dann einen relativ lockeren Job gehabt. Und die 15 Monate waren wie im Flug vorbei. Ja, mein Chef wollte mich damals dann noch ehrenhalber zum Unteroffizier ernennen und mich zu bewegen, länger zu bleiben. Und sagen, nee, 15 Monate reichen. Ist okay.
Okay. Danach ging es dann zurück in deinen Ausbildungsbetrieb.
Genau, habe ich nochmal dreiviertel Jahr geschafft. Ich habe gesagt, ja, okay, jetzt habe noch studiere ging ja immer noch nicht, weil ich Problem war ja Numerus Clausus 1,3. Mein Abitur 3,0. Und da waren ja jetzt nur seit dem Abitur praktisch 15 Monate rum. Und dann habe ich halt nochmal gedacht, jetzt schaffe ich mal nochmal und überlege, wie es weitergeht. Und dann kam halt im Jahr drauf, im Oktober, der entscheidende Anruf abends, Ende Oktober. Und da hieß es, im dritten Nachrückverfahren wollen Sie studieren kommen nach Freising-Weihenstephan. Mhm. Ich hatte genau 2 Tage Zeit zu entscheiden.
Und hast dich, wie ich weiß, dafür entschieden?
Ja, klar, ich habe gesagt, ja. Ich habe mit meiner heutigen Frau, meiner damaligen Freundin, noch geschwätzt, sagt, wie sieht's aus? Und sagte, ja, mach's, tu's. Mhm. Und dann habe ich's gemacht, ohne ein Zimmer, ohne irgendwas. Die anderen waren schon 4 Wochen am Studieren. Ich kam dann da rein.
Das Semester hat ja schon begonnen gehabt.
Hat schon ewig begonnen gehabt, 4 Wochen. Aber ich habe gesagt, nee, die Chance nutze ich und gnadenlos, das mache ich. Mhm. Und das ist aber das, wo man sagen muss, okay, Glück im Leben, und aber das Glück, was man hat und die Chancen, die man hat, auch nutzen. Und da habe ich gesagt, jawohl, ich mache das. Und nicht nochmal, ja, ich brauche nur 3 Wochen. Und dann wäre die Chance rum gewesen. Mhm. Und dann hätte ich nochmal ein Jahr warten müssen. Und wer weiß, was dann passiert wäre. Also deshalb war tolle, also rückblickend betrachtet mutig, aber gut.
Und hat wie lange gedauert das Studium? Wie lange geht es?
Das geht dann 8 Semester, davon 6 theoretische, mhm. 2 praktische. Die durfte ich dann wieder in Betrieben verbringen und habe nebenher ein bisschen Geld verdient. Das war dann okay. Das Studium war auch jetzt ja für mich so, dass ich gesagt habe, okay, also Skifahren geht nebenher ein bisschen. Wir waren dann im Zillertal und waren überall unterwegs. Also das Studium war ein tolles Ding, man musste was tun, aber es ist auch der Spaß nicht zu kurz gekommen. Also ich erinnere mich gern zurück.
24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Wir stellen Musik nur für Sie zusammen. Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
So, also wir waren beim Studium. Nochmal ganz kurz die Aufklärung. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, lieber Volker. Man kann ja 2 Sachen studieren. Es gibt Landschaftsbau und es gibt Landschaftsarchitektur. Worin liegt denn da der Unterschied nochmal? Ja,
Landschaftsbau und Landschaftsarchitektur ist ein Studium. Mhm. Das heißt, es sind die Menschen, die Gärten bauen, die Gärten planen. Mhm. Und ich habe Gartenbau studiert. Das sind die Menschen, die Pflanzen anziehen. Das heißt, also ich habe wie sich dann rausgestellt hat im Studium, man hat sich ja eng gekannt dann, die Kollegen, die einen planen, die mussten dann damals Treppen in der 3D zeichnen, ja, also das, was heute Computer macht, da wäre ich hoffnungslos aufgeschmissen gewesen. Und bei uns ging es halt darum, Pflanzen zu produzieren, Zierpflanzen, Gemüse, Baumschulpflanzen, natürlich mit dem ganzen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, und das war für mich genau das Richtige. Ich habe es nicht bereut, es gemacht zu haben.
Okay, so, das Studium war fertig nach 8 Semester. Das ist wann gewesen nochmal?
Das war dann 82 bis 86. Okay. Ich war praktisch im Juli 86 mit dem Studium fertig.
Okay, und dann ging im Grunde ja wieder die Jobsuche los, weil das andere war ja rum. Und wo bist du denn dann gelandet?
Die Jobsuche war bitter damals, weil wir Abgänger brutale Probleme hatten, Jobs zu kriegen.
Kann man sich ja heute eigentlich nicht vorstellen. Nein, mehr. Heute nicht mehr vorstellen.
Nicht vorstellen. Wir hatten brutale Probleme und mein Abschluss war 1,2. Also, so. Also der war nicht so ganz schlecht.
Ja.
Und das war dann am Ende so, dass ich wollte nicht arbeitslos sein. Und da habe ich im Gartencenter angeheuert. Erst in Heppenheim und dann später im Gartencenter in Pforzheim. Und das war erstmal wichtig, als Abteilungsleiter dann, aber Geld zu verdienen überhaupt. Mhm. Ich wollte, wie gesagt, Geld reinbringen und nicht Staat auf der Tasche liegen. Das war wirklich bitter. Alles rückblickend war das eine bittere Zeit.
Ja, wie gesagt, kann man sich in der heutigen Situation nicht vorstellen, dass irgend so jemand mit so einer Ausbildung in der Gegend rumsuchen muss, auf Schwäbisch sagt, und keinen Job findet. Jedenfalls hast du mir gesagt, du hattest sogar dich mit dem Gedanken getragen, eine eigene Firma zu gründen. Was hätte denn das werden können sollen?
Ja, ich war dann im Gartencenter 2,5 Jahre. Und habe dann gesagt, nee, also das ist dann auch nicht meine Welt. Habe mich 25 Mal wegbeworben und es hat nie geklappt. Also trotz Berufsausbildung, trotz wirklich gutem Studium. Und dann habe ich von der Kreissparkasse schon in Böblingen schon eine Zusage gehabt, über 100.000 Mark Kredit. Und ich wollte
Zur Firmengründung.
Ich wollte eine Firma aufmachen für Gartenpflege und für Innenraumbegrünung. Was ich in dem Gartencenter auch gemacht habe, in Pforzheim, wirklich tolle Innenraumbegrünungen in Arztpraxen, in Behörden und in Firmen. Das hat mir Spaß gemacht. Und da war ich eigentlich ganz, ganz kurz davor, 3 Monate später, vor dem Tag X, wäre im Prinzip mein Start gewesen als Unternehmer.
Und dann kam dir ganz komisch, ganz merkwürdig, die Landesgartenschau in Pforzheim dazwischen.
Genau.
Wie kam das denn?
Das war ja so, dass ich mich beworben habe und dann habe ich da einen Job bekommen, den hatte ich schon als Verantwortlicher für die Ausstellungen der Gärtner, also für die Hallenschau und für die Blumenausstellungen und sowas. Ne? Hatte ich schon. Aber das war dann 1989, im April hatte ich den Job schon. Und dann plötzlich kam 2 Wochen später der Anruf abends 19 Uhr nicht auf dem Handy, das gab es ja nicht, sondern da gab es gerade schon Fax übrigens für unsere
jüngeren
Zuhörer. Da gab es dann doch schon Fax. Und dann kam die Frage, Herr Kugel, wollen Sie Geschäftsführer werden der Förderungsgesellschaft Landesgartenschau? Der Dachorganisation für die Landesgartenschau.
Muss man halt kurz erklären, was die tut, ja?
Und dann sage ich spontan, also immer wieder nach dem Motto, Glück haben ist wichtig, aber das Glück auch beim Schopf ergreifen. Und dann sage ich, ja klar, will ich werden, ohne zu wissen, was ein Geschäftsführer machen muss.
Ich wollte gerade sagen, und solche Entscheidungen beinhalten ja auch immer ein gewisses Risiko, weil du musst sagen, ja, okay, ich sage ja und dann, ja, gemacht hast du es nie und du springst ins kalte Wasser sozusagen und sagst, ja, und dann und jetzt, ja.
Es war brutal kaltes Wasser, aber da habe ich halt auch, also ich habe Vertrauen erfahren von Menschen, die mir das zugetraut haben. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin dann ins Wasser geworfen worden, damals nicht nach Pforzheim, sondern da war dann vorher Hockenheim in nördlich von Karlsruhe. Wunderschönes kleines Städtle, wo die Rennstrecke ist. Und da durfte ich die Landesgartenschau 91 mit organisieren. Hatte aber ehrlich gesagt keine große Ahnung, was eine Landesgartenschau ist. Viel Enthusiasmus. Und es hat dann offensichtlich die Menschen so überzeugt, dass sie mich nicht fortgejagt haben, sondern wir haben eine tolle Gartenschau abgeliefert. Ich bin heute noch unfassbar gern in Hockenheim, weil das so freundliche Menschen waren, die gemerkt haben, der kann zwar nicht alles, aber er will. Und das war dann auch mein Start nochmal in diese Branche. Das war ganz, ganz großartig. Und wie gesagt, von 0 auf 100.
Stichwort viel schon. Also Fördergesellschaft der Landesgartenschau. Also was genau macht denn diese Fördergesellschaft? Also was tut die ganz konkret?
Das ist die Dachorganisation der gärtnerischen Berufsverbände. Und Gartenschauen gibt es ja in Baden-Württemberg seit 1980 in Ulm. Ja. Wir haben es, also nicht, wer hat es erfunden? Die Schweizer, sondern wer hat es erfunden? Die Baden-Württemberger haben die Landesgärten schon erfunden.
Ah, okay.
In Deutschland, genau. Ja. Und diese Dachorganisation, die veranstaltet alle Gartenschauen mit immer mit der jeweiligen Stadt. Also da ist die Stadt als Partner und die Fördergesellschaft der Gärtner als Partner und da gibt es immer eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer auf jeder Seite.
Ah ja, und das heißt also, die Fördergesellschaft nimmt natürlich auf die Gestaltung dieser Gartenschau, wie die dann aussieht, am Ende logischerweise maßgeblichen Einfluss.
Genau, vor allem was halt die gärtnerischen Ausstellungsinhalte betrifft. Themengärten, Blumen, sonstige Ausstellungsbeiträge. Mhm. Und ja, das war spannend. Und wie gesagt, Hockenheim war die erste. Ich habe dann noch vier andere begleitet.
Welche? Sag's, wo waren wir noch?
Das war dann Pforzheim die zweite. Mhm. Das war dann Bad Dürrheim, da ist eine ausgefallen. 94 die dritte, 96 Böblingen die vierte und Mosbach 97 die fünfte. Mhm. Und dann noch drei Vorbereitungen für die Folgejahre. Die sind dann aus gutem Grund ausgefallen. Also da habe ich zwar vorbereitet, aber nicht mehr durchgeführt, weil ich dann ja eine andere Berufung bekommen habe.
Genau. Wie lang war dieser Job als Geschäftsführer insgesamt?
8 Jahre, von 89 bis 97.
Genau.
Pro Jahr 60.000 Kilometer durch Baden-Württemberg. Teilweise abends in Weil am Rhein, Aufsichtsratssitzung noch, bis 23 Uhr und dann Heimfahrt 2,5 Stunden und morgens um 8 wieder im Büro. Ja, das war herausfordernd.
Ja.
Für den Moment, aber kein Problem.
Und dann kam der große Schnitt, auf den kommen wir dann nachher. The Best von Tina Turner. Ja, wir sind hier so richtig in Stimmung, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir sind richtig gut drauf, uns gefällt es ausgesprochen gut. Schöne Musik, wunderbare Atmosphäre. Wir waren stehen geblieben. Wir haben die Landesgartenschau und deine 8 Jahre als Geschäftsführer der Fördergesellschaft besprochen, lieber Volker. Ja, und dann kam dieser berühmte große Ruf, der dann deinen späteren heutigen Ruf sozusagen begründet hat. Wie kam es dazu? Erzähl uns doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich sag mal, Geschäftsführer eines blühenden Barock wird man ja nicht nur gerade so auf Zuruf oder was weiß ich, einfach nur so, oder weil man nicht das Gesicht hat, sondern wie kam es dazu, dass du diesen Job bekommen hast, wenn man das jetzt mal nach all den Jahren 25 sind es genau, verraten darf.
Ja, das Ding hat eine Vorgeschichte und zwar, das war nicht 1997, sondern die Vorgeschichte ist 91. Da war der Job, die Tätigkeit, darf man nicht sagen Job, schon mal frei. Da war ich aber ja ganz neu bei der Gartenschau und habe mich nicht getraut, mich zu bewerben. Und dann habe ich gedacht, oh je, du bist, ja, jetzt sage ich es mal auf Schwäbisch, ein Segel. Warum?
Hast du nicht das darf beworben? Man hier sagen, glaube ich.
Ja. Warum? Wir sind Schwaben. Warum hast du nicht beworben, du Feigling? Ja? So, und dann dachte ich, das ist jetzt die nächsten 20 Jahre weg. Ja, diese Riesenchance, einen der schönsten Jobs in unserer Branche zu kriegen.
Und, dann und in diesem Land.
In diesem Land, ja, 20 Kilometer neben meinem Wohnort.
So,
und dann kam plötzlich im Januar 97 eine Ausschreibung, es hat ein Geschäftsführerin fürs blühende Barock gesucht. Klar, und da habe ich mich natürlich dann beworben mit 8 Jahren Erfahrung, 5 durchgeführte Landesgartenschauen und habe gedacht, naja, also so schlecht sind dann deine Chancen nicht. Mhm. Und da waren 225 Bewerberinnen
Wahnsinn.
Und Bewerber.
225?
Damals, ja, das war ein Stapel, der war deckerhoch.
Wahnsinn.
Und ja, das war dann klar, dass das nur 8 bis 10 von denen überhaupt können, also insgesamt. Und ich war dann bei den letzten 5 dabei und habe dann noch das Riesenglück gehabt, vor der Vorstellungsrunde im Aufsichtsrat eine Woche vorher den Oberbürgermeister von Ludwigsburg zu treffen.
Den damaligen?
Dr. Christoph Eichert, heute ein Freund.
Mhm. Der gleichzeitig ja Aufsichtsratsvorsitzender, das muss man, glaube ich, ja dazu sagen.
Danke, Gerd.
Genau,
der ist immer Aufsichtsratsvorsitzender. Und der hat mich bei einer Veranstaltung in Stuttgart angesprochen. Nicht ich ihn, sondern er mich. Ich kannte ihn nicht. Sie sind der Herr Kugelner. Ja, das bin ich. Können wir mal abseits gehen und ein Würstchen essen und ein Bier trinken? Und das hat eine Stunde gedauert und das war für mich ein Riesenglück. Auch wieder Glück im Leben, das man braucht, dass ich eine Woche, vor ich mich offiziell vorstellen konnte, eine Stunde mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden reden konnte. Ja, das hat ihm offensichtlich nicht schlecht gefallen. Und letztendlich habe ich dann den Job halt ziemlich überragend bekommen. Also es war dann schon klar, dass ich ihn kriege und habe dann im 24. Mai 1997 die Zusage bekommen, Blühbar-Direktor zu werden und habe dann meinen Job am 1. November angetreten.
Mhm. 1.11.1997 sind jetzt quasi exakt, fast auf den Tag genau, von heute aus betrachtet, 25 Jahre. Und wenn man so anfängt, einen solchen Job, vor dem man sicherlich auch durchaus Respekt hat, glaube ich mal, trotz dieser langen Erfahrung, die du hattest, Volker, was hattest du denn dir vorgenommen? Man kennt ja die berühmten 100 Tage von Politikern und von sonst wie. Was hast du dir damals hier angetroffen im blühenden Barock? Und was hattest du dir für diese ersten 100 Tage, diese berühmten, vorgenommen?
Ich war erstmal ganz ruhig und habe gesagt, ich gucke jetzt erstmal, ich nehme auf, ich ziehe es in mich rein, ich verarbeite es und werde nicht hektisch. Ich habe gesehen, dass gärtnerisch, sagen wir mal, so kleine Probleme waren, also im Außenbereich, da war halt schon, sagen wir mal, der Fokus Jahre vorher so ein bisschen in so barocke Pracht gewandert und in so Repräsentationen und halt das gärtnerische Handwerk, also die Rosenpflege, die Blumenpflege, die war so ein bisschen hinten an. Und das haben wir dann miteinander als erstes in Angriff genommen. Den Rest habe ich erstmal beobachtet. Ich habe festgestellt, im Büro, tolles Team. Und auch Gärtnerei, da waren wir ein bisschen überaltert. Da kann keiner was dafür, so ist es halt. Ja. Der Job ist halt anstrengend. Und wenn du halt 12 oder 14 Leute hast, jenseits der 60, die einfach nicht mehr so kennen wie ein 30-Jähriger, dann war das schon eine schwierige Situation, aber das war als Start ganz okay. Aber erst einmal, ich habe erst mal die ersten 100 Tage, ich habe die ersten 200 Tage erst mal zugeguckt und dann, also 98 habe ich nicht viel Akzente gesetzt, außer im Gärtnerischen. Erst 99 ging das los.
Mhm. Stichwort Personal interessiert natürlich auch. Wie viele Leute arbeiten denn eigentlich in Blühbar heute? Stand heute im Vergleich auch zu damals?
Immer noch gleich viel. Mhm. Also wir haben 30 Gärtnerinnen und Gärtner. Mhm. Das ist für eine Fläche mit 23,5 Hektar. Das sind also 235.000 Quadratmeter. Mhm. Wenn man jetzt weiß, dass ein Fußballfeld 7.500 Quadratmeter hat, dann weiß man, dass ungefähr einer unserer Gärtnerinnen und Gärtner für ein Fußballfeld zuständig ist. Mhm. Gar nicht, also sagen wir wirklich, das ist eine Herausforderung.
Das kann man so sagen. So,
dann im Büro sind wir zu siebt. Mhm. Dann haben wir Technik, Elektro, mhm, Tierpflege, Märchengarten. Wir sind insgesamt 42 Festangestellte. Mhm. Und mit den Aushilfen zusammen, die natürlich an der Kasse im Märchengarten sind, sind wir 58 Vollarbeitskräfte umgerechnet. Also, mhm, schon ein kleiner Gewerbebetrieb. Mhm. Heute mit 5,5 Millionen Umsatz.
Mhm. Wie haben sich denn die Besucherzahlen entwickelt von damals, als du angefangen hast, jetzt in Relation zu heute?
Ja, damals waren wir 98, es war ein ganz schwieriges Jahr. Mein erstes Jahr war ein Jahr, das war echt ganz schwierig, weil ab September hat es nur noch geregnet. Und es gab ja keine Herbst-Highlights wie Kürbisausstellung. Mhm. Da hatten wir 420.000 Tagesgäste. Mhm. Und im letzten Jahr, im besten Besuchsjahr bisher, trotz Corona hatten wir 620.000 Tagesgäste. Mhm. Also das sind 200.000 mehr.
Mhm. Und die Umsatzzahlen, ich habe es hier auch notiert, die haben sich ja zwischen 97 und 2019 ja auch ganz schön ordentlich entwickelt unter deiner Ägide, unter deiner Führung.
Ja, wir sind von 3,3 Millionen, 3,5 Millionen Mark.
D-Mark noch, D-Mark, ja. Also die Hälfte Euro sind, ja, grob, also, grob, ja, gesagt.
Also
ja.
1,75 Millionen, ja, Euro sind, genau, jetzt auf 5,5 Millionen Euro. Mhm. Und halt damals, als ich kam, hatten wir auch in Euro 1,1 Millionen Zuschuss. Das heißt, wir haben von Stadt und Land, mhm, über eine Million im Jahr gebraucht, um das blühende Barock überhaupt am Leben zu halten. Und das haben wir dann 17, 18, 19 auf null beziehungsweise einen leichten Gewinn gebracht. Und das ist eigentlich das, worauf ich extrem stolz bin mit der Mannschaft zusammen, dass wir gezeigt haben, so ein Garten kann auch funktionieren, wenn man ein gescheites Programm macht, dass die Menschen den so lieben, dass sie so viel Eintritt zahlen, dass der sich selber trägt, ohne staatlichen Zuschuss.
So, wir stecken sozusagen mitten im Blühbar, wollte gerade sagen, mitten zwischen den Blumenzwiebeln, aber das wäre jetzt irgendwie despektierlich. Aber wir haben über das Blühbar ja schon geredet. Volker, Stichwort Blumen tatsächlich, ist ja das wichtigste Element im Blühbar. Auf was kommt es denn heute an, dass eine solche kann man sagen, Dauergartenausstellung oder wie nennt man den? Ein ähnlicher Begriff gibt es ja, dass das erfolgreich ist. Also ich meine, nur irgendwelche Blümchen einstecken, jetzt auf, so dahergeredet, das nützt ja nichts. Also ein Konzept muss es ja schon irgendwo haben.
Schwierig bei den Gartenschauen, die jedes Jahr stattfinden, genau ja. gleich. Wir sind die älteste Dauergartenschau Deutschlands, mhm. Blühendes Park, seit 1954. Aber es kommt darauf an, dass die Blumen halt auch mal abwechseln, dass die mal anders aussehen, dass sie nicht jedes Jahr gleich sind. Und es muss halt klar sein, im Frühjahr müssen die Stiefmütterler kommen, die Vergissmeinnicht, die Hyazinthen, die Bellis. Und da brauchen wir Tulpen und Narzissen dazu. Und dann muss halt im Sommer ein gescheiter Sommerflor kommen. Die Menschen kommen zu uns, um Blumen zu sehen, wie auf die normale Anführungsstrichen Gartenschau auch. Die wollen jetzt keine Distel oder blühende Löwenzahn sehen. Das können sie draußen in der Flur, wenn sie Fahrrad fahren, alles wunderbar. Und deshalb muss das ist eine Pflichtaufgabe und die muss sitzen. Wenn die nicht sitzt, dann klappt es nicht. Und das haben wir inzwischen dank unserem Gärtnermeister Ulrich Fähnle und seiner Truppe, also wirklich die letzten 15 Jahre so was von im Griff, dass ich mir da nie Sorgen gemacht habe.
Wie wird denn das konzeptionell, benutzt den Begriff jetzt mit Absicht, also wird das wirklich als Konzept jedes Jahr erarbeitet oder wie funktioniert denn sowas? Also jetzt für uns Außenstehende, wir gehen da hin, genießen das, aber wie entsteht denn das, dass das da so ist, wie es ist?
Ja, da gibt's verschiedene Ansätze. Also wir haben eine strategische Partnerschaft, hätte beinahe gesagt, jetzt benutze ich auch so ein Fremdwort, mit der Birgit Rosenberger Rausch aus Thalheim, hier ein paar Kilometer entfernt bei Heilbronn. Und die kenne ich noch von der Gartenschau. Die habe ich damals eingestellt, ich als Arbeitgeber bei der Gartenschau. Und die hat sich dann selbstständig gemacht. Und die macht solche Wechselflor-Blumenkonzepte auch übrigens für die Bundes- und Landesgartenschau. Und übrigens, dieses Jahr war ja Neuenburg in Baden, Birgit Rosenberger, Blumen, Eppingen, da bei Sinsheim, Birgit Rosenberger Blumen. Und die Frau macht eben Konzepte, Farbkonzepte, die wir so nicht können. Ja. Und wir haben die in der Schublade. Also ich muss ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben natürlich nicht jedes Jahr was Neues. Das ist uns zu teuer. Sondern wir haben 4 verschiedene Schubladle. Ja? Und es wird immer jedes Jahr gewürfelt, welches Schubladle gezogen wird. Ne? Und vielleicht jetzt, meine Nachfolgerin zieht vielleicht der 5. Schubladle, aber wir wechseln schon auch durch. Aber halt natürlich, wir haben nicht unbegrenzte Möglichkeiten, weil das schon ein Riesenprozess ist, das Ganze zu planen, farbecht, rot, blau, gelb abgestimmt oder weiß, weiß, blau, rot abgestimmt. Da muss man Spezialist sein. Da halten wir uns raus. Das kann nur jemand, der das wirklich täglich macht.
Neben den Blumen, natürlich die Veranstaltungen sind ein ganz wichtiges Element, damit die Menschen ins Blühbar kommen. Und da gibt es natürlich einige, kann man mittlerweile sagen, echte Klassiker. Stichwort Klassik passt auch gleich dazu. Natürlich der Klassiker, das alljährliche Musikfeuerwerk. Mittlerweile ja wieder natürlich in der Diskussion, darf man noch Raketen oder nicht, ja. Musikfeuerwerk, das gab es ja schon, als du kamst. Hat sich da jetzt die Entwicklung sich wie ergeben jetzt in den 25 Jahren?
Das Musikfeuerwerk, als ich kam, 97, dann die erste Saison, das war November 97, die erste Saison war 98, da gab es das Musikfeuerwerk am 1. Juli, Samstag, und es gab das Lichterfest Ende August. Und das waren die 2 Veranstaltungen, die es gab. Das Feuerwerk macht übrigens heute noch der gleiche wie damals Markus Katterle aus Bielefeld, ein ganz, ganz sympathischer und toller Kerl. Und das hat sich natürlich so verändert, dass wir die Tontechnik dazu total professionalisiert haben. Also das Feuerwerk ist heute lasermäßig auch gesteuert, auch über mehrere Computer, dass wirklich die Effekte oben explodieren genau auf den Paukenschlag von der Musik. Das heißt, das Ganze läuft einfach so perfekt ab, wie das vor 30, 25 Jahren nicht abgelaufen ist. Ja.
Gar nicht, auch aus technischen Gründen gar nicht gehen konnte.
Konnte nicht gehen, das läuft so perfekt ab. Und wie gesagt, das ist das, was wir halt machen, mit dem Katerle zusammen, immer wieder neue Musikschnitte. Da machen wir Klassik, also im Juli ist die Klassik am Werk, also da geht keiner mit der Zündschnur rum und beziehungsweise mit dem Feuerzeug zündet die Zündschnur an, sondern das geht alles computergesteuert, ganz genau nach Programmen. Und übrigens, so ein Feuerwerk wie wir machen, das hat ungefähr eine Tonne Feuerwerksmaterial, professionelles Feuerwerksmaterial. Und das kann man nicht verwechseln mit dem, was am Silvester abgeschossen wird. An eine Tonne dieses Materials setzt so viel CO2 frei wie ungefähr 6 Liter Diesel. Mhm. Das heißt, wir machen ein Feuerwerk im blühenden Barock mit 18 Minuten, mit 12.000 Menschen. Und das setzt dann so viel CO2 frei, wie ein moderner Diesel noch auf 100 Kilometer verbraucht. Mhm. Und deshalb haben wir einfach da kein schlechtes Gewissen, weil wir sagen, die Menschen müssen sich ab und zu auch mal was gönnen. Mhm. Und die da abends sind, die fahren ja auch nicht mit dem Auto rum und heizen daheim oder beziehungsweise kühlen ihr Haus. Also da haben wir echt kein schlechtes Gewissen. Und das hat übrigens auch das Umweltbundesamt gemerkt und hat gesagt, nee, die professionellen Feuerwerke, die lassen wir lieber mal in Ruhe. Das macht nicht den CO2-Ausstoß insgesamt in Deutschland aus, sondern die Menschen sollen auch einen Spaß haben und was erleben. Und da sind wir froh, dieses Jahr 12.000 Gäste, das war großartig.
Und die Ergänzung dazu oder die Fortentwicklung, die zusätzliche, ist denn das, was wir heute als Lichterzauber haben im August, Ende August. Ja, auch eine Idee, die der Herr Katterle hatte. Ja. Wie kam es dazu?
Ja, das war dann der erste. 1999 die erste echte Programmentwicklung, die wir gemacht haben. 1999 haben wir dann diesen Lichterzauber gemacht an der Emichsburg, dieser Rapunzelburg, ne, wo die Kinder rufen, Rapunzel, lass deinen Zopf herunter. Und das ist ja natürlich eine Szenerie, die ist ganz anders wie im Südgarten vor dem Schloss, wo vor der großen Südfassade und dann da zu Popmusik. Wir haben vorher Tina Turner gehört, zum Beispiel, das war auch schon ein Thema, Michael Jackson, Michael Bublé. Also wir hatten unheimlich viele, Pink jetzt dieses Jahr. Ne? Und das ist eine ganz andere Musikrichtung, keine Klassik, ein bisschen kürzer und dann eben in dieser Szenerie der Emichsburg. Und das war halt dann die Fortentwicklung, dass man sagt, okay, auch da kommen über 10.000 Menschen und haben Spaß und haben einen fröhlichen Abend im blühenden Barock. Und das war dann der Start, der Einstieg praktisch in diese Eventwelt, die wir geschaffen haben, dass wir sagen, okay, nur Blumen reicht nicht.
Genau, also quasi vom Kinderumzug mit Laternen, was der Lichterzauber quasi vorher gewesen ist, ja, heute zu einem der wichtigsten zweiten Events, und bei Musik sind wir schon eigentlich, Stichwort Musik ist natürlich ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Event mittlerweile in der Stadt und mit viele tausend Besucher, kommen wir gleich drauf, natürlich das Straßenmusikfestival aus Ludwigsburg, aus dem Blühbar, ja mittlerweile auch überhaupt nicht mehr wegzudenken.
Das war eine verrückte Geschichte, da hat der auch immer das Thema Glück. Also dass man braucht Glück, dass man Menschen trifft, die Ideen haben. Und man muss eben die Ideen nicht als die eigenen verkaufen, sondern die Ideen aufnehmen und sagen, jawohl, das machen wir, das wagen wir. Vertrauen. Glück und Vertrauen. Und er hat vorgeschlagen, der Brauereimanager, damals von Dinklager, können wir ruhig sagen,
war damals ja der Getränkepartner vom Blühenden Barock. Ja.
Genau, und er hat gesagt, wir machen ein Rock-Nachwuchsfestival. Und er hat ich und meine Kollegen gesagt, ja, um Gottes Willen, wir haben ja Nachbarn im Blühenden Barock, Rock-Nachwuchsfestival, 3 Abende, die bringen uns um. Und dann hatte einer die Idee, ja, wir machen Straßenmusik, die ja bekanntlich mit weniger Watt auskommt, also mit weniger Verstärker.
Handgemacht sozusagen,
fast schon. Und so ist die Idee entstanden. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, was kostet es? Auf Schwäbisch gesagt, naja, so und so viel 100.000 Mark. Wer zahlt es? Wissen wir nicht. So. Und dann war halt die Frage, finden wir einen Sponsor? Und dann habe ich halt ein Riesenglück gehabt, dass ich eines...
Schon wieder Glück.
Ja. Sonntagmorgens war ich beim Reitturnier in Stuttgart in der Schleierhalle. Eingeladen von Herzog Karl, inzwischen leider verstorben. Und da habe ich den Marketingleiter der Sparta Bank getroffen und habe dem, by the way, nach dem dritten Gläschen Wein die Idee erzählt. Sonntags. Und dienstags haben wir uns getroffen, die Woche drauf. Und eine Woche später hatten wir einen Vertrag, das Sponsoring der Sparta Bank Baden-Württemberg für das Straßenmusikfestival, weil der Günter Pschückling einfach, der Marketingleiter, daran geglaubt hat, an diese tolle Idee, die sympathisch ist, die auch für die Kunden der Sparta Bank gut ist. Denn ohne dieses Sponsoring hätte man das Ding nie starten können. Never ever.
Okay, und hat mittlerweile 16 Mal stattgefunden, hat an 3 Abenden, wie du gesagt hast, 35.000 Besucher, also ein unglaubliches Ergebnis und eine unglaubliche Entwicklung. Und zum absoluten Highlight der Veranstaltungsentwicklung sozusagen, ja, kommen wir nachher anschließend. Natürlich können wir die Sendung hier nicht machen, ohne dass wir über die Kürbisausstellung reden. Aber jetzt gönnen wir uns wieder ein bisschen Musik, und zwar Pink, Raise Your Glass, auch ein Wunsch von Volker Kugel. Ja, wir haben die diversen Veranstaltungen gerade eben besprochen. Musikfeuerwerk, Lichterzauber, aber natürlich geht's nicht, Straßenmusikfestival habe ich vergessen, aber natürlich gibt's mittlerweile seit diversen Jahren, kommen wir gleich drauf, natürlich eine Veranstaltung, die Sie alle, nehme ich mal an, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen, die Kürbisausstellung, die ja dann immer von August bis ursprünglich Ende Oktober, mittlerweile geht sie ja bis Ende November, die Kürbisausstellung. Volker, wie kam es dazu, in einer Blumengartenschau, ja, nun plötzlich irgendwas mit Kürbissen anzustellen? Also wer hat denn die Idee gehabt und wie hat sich das entwickelt?
Also ich würde mal sagen, wir waren bei der Geschichte kurz vor der Einweisung in eine psychiatrische Klinik, weil das war auch schon 99, es war brutal geballt alles. Ne? Also da kamen die Ideen auf einen zu und man musste sortieren. Und im Oktober 99 hat ein junger Mann, Jens Eisenmann,
der ist schon manche bekannt hier,
unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ihn aus Rillingshausen, der hat einen Obsthof Eisenmann, der war damals als junger Mann, ist heute auch schon ein paar Jahre älter, als Praktikant in der Schweiz in Seegräben bei Zürich, bei den Juckers auf dem Hof, weil die haben angefangen, Kürbisse anzubauen. Und es hat damals noch kein Mensch gemacht, der hat es auch in keinem Supermarkt in Deutschland einen Kürbis zu kaufen gegeben.
Ja.
So, und wir waren, also ich sage es jetzt mal einfach richtig selbstbewusst, wir waren ganz mit vorne dabei, den Kürbis zum Trendobjekt auch der letzten Jahre zu machen im Food-Bereich. Und dann hat der Jens Eisenmann uns eine E-Mail geschrieben, ja, ich war in der Schweiz da auf dem Praktikum und die machen eine Kürbisausstellung, das müsst ihr in Blüber auch machen.
Ja, gut. Ha, 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 sozusagen.
Genau, ja. Und dann haben wir gesagt, ha, 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 was, der spinnt ja. Und dann kam noch mal eine E-Mail und dann haben sich die Schweizer, die Juckers gemeldet, ja, ob wir nicht mal kommen wollen. Und da habe ich an einem verregneten, verschifften Montag, es war Ende Oktober, es war kalt, es war regnerisch, mit meinem technischen Leiter Frank Weber, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin da in die Schweiz gefahren. Und wir haben unterwegs an der Grenze in der Schweiz gesagt, sagen wir, sind wir eigentlich komplett blöd. Wir fahren weg ein paar Kürbis in die Schweiz. Und dann sind wir auf den Hof, auf dem Weg zum Hof, wo die waren, ein kleiner Bauernhof, links eine Wiese. Und die Wiese war komplett vermatscht. Da war klar, sonntags war die Wiese voll.
Von Autoreifen zerpflügt sozusagen.
Von Autoreifen zerpflügt, da müssen 1000 Autos gewesen sein. Ja? So. Mhm. Und dann sind wir dahin, zwei euphorische junge Männer, Ende 20, Anfang 30, und wir waren sofort hin und weg. Beim Essen haben wir schon im Prinzip einen Teil des Vertrags gemacht und haben gesagt, okay, wir machen 2000 eine Kürbisausstellung, das probieren wir. Weil das hat uns echt geflasht, wie die Kürbisse da präsentiert waren. Und dann haben wir gesagt, jawohl, wir machen es. Und das ist auch wieder Glück. Und vor allem in dem Fall Vertrauen, dass ich gesagt habe, nee, die Jungs, die können das und die machen das. Und bis heute haben wir das jetzt über 20, 23 Mal gemacht und nicht einmal den Vertrag, den wir gemacht haben, rausholen müssen, um zu lesen, wer was machen muss oder uns Vorwürfe gemacht. Das ist auch so ein Ding. Und das war einfach der Startpunkt für diese Kürbisausstellung im Jahr 2000. Das war ein Wahnsinn.
Mhm. Premiere, wie gesagt, 2000, damals noch kein Thema. Man muss da ganz kurz auf den berühmten und von älteren Menschen zumindest bekannten Helmut Palmer, dem Remstal-Rebell, zurückkommen. Ja. Ja, du hast ja schon gesagt, dass man euch für bescheuert erklärt hat. Ja. Der war also der Obstgroßhändler, so muss ich dazu sagen. Ja. Und der hat auch gesagt, der Volker Kugel und seine Truppe, die sind komplett bekloppt.
Der hat uns einen Brief geschrieben, 2,5 Seiten lang. Er war ja auch Oberbürgermeisterkandidat überall und ein Pomologe und ein wirklich ein streitbarer Mensch. Und der hat geschrieben, warum wir mit dem Arme-Leute-Gemüse eine Ausstellung machen.
Arme-Leute-Gemüse, man muss sich mal den Begriff auf der Zunge sozusagen zergehen lassen.
Und wir sollen doch eine Apfelausstellung machen. Ja. Nur ist ja als Problem, der Apfel ist halt im Prinzip zwischen 180 und 280 Gramm schwer. Und der ist immer grün, einmal ein bisschen rot, einmal ein bisschen gelb. Aber der Kürbis ist halt zwischen Fingernagel groß, ja, und 1000 Kilo schwer. Das heißt, da habe ich eine viel größere Vielfalt. Das hat er nicht kapiert damals. Mhm. Und ich habe dann auch auf seinen Brief gnädigerweise rückblickend nicht geantwortet, weil er ist dann anderthalb Jahre später verstorben. Genau. Aber trotzdem, arme Leute Gemüse, das ist also ein Begriff, der hat sich bei mir tief eingeprägt.
Ja, und wenn man sich das überlegt, vor 25 Jahren, oder vor 20 Jahren, sagt eine bekannte Persönlichkeit hier in der Region, das ist ja arme Leute Gemüse, und welchen Status, man kann es ja nicht anders sagen, Kürbis heute hat bei den Leuten in der Küche privat, in der Gastronomie, in der Edelgastronomie, egal wo man hinschaut, ja, und da glaube ich schon, dass ihr da auch damit Trendsetter wart. 2000 gab es noch kein Thema bei der Ausstellung, aber dann habt ihr angefangen, die Ausstellungen themenbezogen zu machen. Nenn doch mal ein paar Beispiele und nach welchen Kriterien seid ihr denn da vorgegangen?
Ja, das, die Themen, die haben sich selber ergeben, weil wir erst vorm Schloss waren und da haben wir zum Beispiel, wer sich noch erinnert, eine riesige Pyramide gebaut aus Holz und da Kürbisse präsentiert. Und wir haben immer das Gefühl gehabt, das Schloss wird immer größer. Also man musste dem Schloss ja was entgegensetzen. Mhm. Und dann sind wir runter, da, dort wo jetzt die Kürbiswiese ist, bei der Cafeteria. Und dann war das so ein bisschen ländliche, kleine Atmosphäre. Und da hat man Themen gemacht. Wir waren im Weltraum. Wir waren bei den Beatles. Wir waren im Wald. Wir waren unter Wasser mit Tintenfischen, wir waren über Wasser mit Sport, wir haben einen Skispringer gemacht, wir haben also Themen ohne Ende. Wir sind dieses Jahr im Dschungel und nächstes Jahr im Wald wieder. Mhm. Ja, also es gibt da Themen ohne Ende und alles dekoriert halt mit Kürbissen, diese Figuren, das war dann auch so eine Entwicklung und dann aber halt, am Anfang war 95% Zierkürbis und heute haben wir
und 5%
Speisekürbis. So. Und heute haben wir 95% Speisekürbis und halt ein paar Zierkürbisse noch, weil der Kürbis einfach ein Produkt ist, vegan, kalorienarm, rückstandsfrei, ja, hier auf dem Feld gewachsen. Übrigens auch, schon wieder die Zahl 95% unserer Kürbisse auf der Ausstellung im Blühenden Barock kommen aus Rillingshausen heute von dem Jens Eisenmann, dem damaligen
Praktikant. Der damals die Uridee hatte, wenn man so will. Ja.
Und der ist halt der Hauptanbaupartner unserer Schweizer Freunde, die wir immer noch als Partner haben. Mhm. Also die Kürbisse haben einen Weg von 8 Kilometer hinter sich. Nicht von 800 oder 8000, sondern 8 Kilometer maximal. Mhm. Auf einem kleinen LKW oder auf einem Schlepper. Also das ist auch vertretbar. Das ist also regionales Gemüse, gesundes Gemüse und rückstandsfreies Gemüse, also Herz, was willst du mehr? Und das nehmen die Menschen wahr und deshalb kommen sie zu Zehntausenden zu uns.
Wie sind, genau, Stichwort, wie sind die Besucherzahlen in der Zwischenzeit? Also wie haben die sich denn entwickelt?
Ja, am Anfang hat man uns ja Richtung psychiatrische Klinik eingestuft. Wie kann man mit Kürbis eine Ausstellung machen? Die müssen weg. Und heute ist so, dass ich einfach mal selbstbewusst sage, die Kürbisausstellung hat ein Ranking wie die Fasnet und das Volksfest. Da muss man hin. Ja? Also, weil auch dort bei der Fasnet und beim Volksfest passiert ja jedes Jahr nicht auch revolutionär Neues.
Nee, ganz im Gegenteil.
Genau, ist eher das Ähnliche. Und so ist es bei uns auch. Und die Zahl ist praktisch immer leicht, also seit 20 Jahren ist die Zahl der Gäste immer leicht ansteigend. Und 21 war sie stark ansteigend, 22 dieses Jahr auf dem Niveau von 21. Wir hatten jetzt seit Ende Oktober über das Wochenende, wo der 1. November war, Rekordbesucherzahlen, 15.000, 16.000. Das war so, dass wir an der Grenze waren. Das, ich denke, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer da waren, da sage ich ganz offen und auch ehrlich, da waren wir an der Grenze.
Ja, also eine Bekannte von mir, die an dem Tag dort war, hat sie mir gesagt, beinahe mehr Menschen als Kürbisse, gefühlt. Ja.
Ja. Wir haben immer noch 450.000 Kürbisse, aber sie hat recht. Also muss man sagen, es war halt auch so, dass es wirklich da Traumwetter war und die Menschen kommen. Und ja, wir sind froh drüber, weil unsere Bilanz dann einfach stimmt.
Fürs Budget ganz schön wichtig mittlerweile, ja.
Budget ganz, ganz wichtig. Aber halt auch dann zusammen mit den Events, mit der Kürbis-Wiegemeisterschaft, mit den Kürbis-Paddeln. Wir haben ja auch miteinander, mit unseren Schweizer Partnern Sachen entwickelt, die halt auch ein bisschen crazy sind. Alles ist so ein bisschen crazy. Also wir nehmen uns nie so ganz ernst.
Genau, also ich, und du hast gerade aber genannt, also aber zum Beispiel auch die Kürbis Deutsche Meisterschaft und die Kürbis Europameisterschaft, die hat sich ja mittlerweile auch ganz, kann man sagen, etabliert in dieser Szene.
Klar, wir sind inzwischen in Europa Kürbis Town Number One, und die eben. Züchter kommen aus, also übrigens der schwerste Kürbis, 1226 Kilo, also 1226 Kilo über eine Tonne, kommt aus Rada in Chianti, dort war ich schon, ja, bei Stefano Cutrupi, ja, bei dem war ich auf dem Hof, der hat ein Weingut und züchtet Kürbisse. Es war eine Zeit, da waren die Kürbisse aus Belgien, aus Schweden, das heißt, muss man sich nur die Stecknadel stecken auf die Karte, da ist Ludwigsburg halt ideal gelegen, ne? Also zwischen Belgien und Toskana liegt ziemlich genau in der Mitte Ludwigsburg. Ja? Und auch zwischen Frankreich und zwischen Tschechien, wo auch große Kürbisse herkamen. Und da sind wir halt der Anlaufpunkt. Und das ist immer jedes Jahr ein tolles Fest, wenn dann die 15, 20 Kürbiszüchterinnen und Züchter, also 90% Männer, muss man zugeben, dann sich hier treffen und austauschen in einem Kauderwelsch, was teilweise verrückt ist, weil manche nicht mal Englisch können.
Kommen wir nachher noch drauf im Rahmen der Fernsehgeschichte des und Hörfunkgeschichte von Volker Kugel. Und jetzt machen wir weiter mit Sunrise Avenue.
Yes.
Okay, Yellow Submarine. Also untertauchen wir nicht, aber wir kommen jetzt natürlich nochmal zu einem ganz wichtigen Kapitel im Leben, kann man sagen, von Volker Kugel und auch natürlich seiner 25 Jahre hier als Chef von Blüba. Volker Kugel und Hörfunk und Fernsehen ist natürlich auch etwas, was Ihnen alle bekannt ist, weil man kann, glaube ich, auf Schwäbisch sagen, allein auch durch Fernsehen und Radio ist der gute Mann bekannt wie ein bunter Hund, wahrscheinlich nicht nur in Baden-Württemberg, sondern im ganzen Land, sozusagen in der ganzen Republik. Volker, wenn wir so ein bisschen jetzt auf diese Geschichte nochmal einen Blick werfen wollen, ja, begonnen hat es ja kurioserweise die Fernsehgeschichte, zumindest was Fernsehen betrifft, ja, im Jahr 1976. Man halte sich fest, da haben wir noch 4:3 und Schwarz-Weiß gehabt, glaube ich, oder? Ja, da waren wir da schon in Farbe. Ja, da waren wir schon gerade in Farbe, glaube ich. Ja,
genau. Ja, da waren wir schon in Farbe.
Ja, 69, Entschuldigung, also in Farbe, aber 1976 in 4:3.
Ja. Ja, genau. Aber da war ihr nicht so beteiligt, 76, sondern ich war ja dann so richtig zum ersten Mal beteiligt. Daheim hatten wir einen Fernseher übrigens erst zur WM 1968 in Mexiko. Na, wann war die? 68 in Mexiko, ja. Hatten wir daheim einen Fernseher. Und das erste Mal so richtig im Fernsehen war ich 1900, das darf ich jetzt heute dir erzählen, 91 in Hockenheim bei der Gartenschau für eine Minute. Und da war ich so nervös, dass ich fast der Pampers braucht hätte. Und dann war dann die nächste Nummer war dann 1999 in Blühender Barock, eine Reise durch die Geschichte des Blühenden Barock. Das nannte sich Treffpunkt in Grünen. Damals musste ich mir den Bart abrasieren und musste eine Perücke tragen wie Karl Eugen. Es war rückblickend betrachtet. Neulich haben wir den Film gesehen. Man konnte es machen, man musste es aber nicht machen.
Wir haben uns alle bei der Verabschiedung war das von Volker Kugel köstlich amüsiert, wie ein Volker Kugel, den wir alle ja nur mit Bart kennen, ja. Wie der so vor 98, es sind jetzt 24 Jahre her, als quasi damals junger Typ ohne Bart, und dann spielt ja den Karl Eugen hier, sah sehr hübsch aus, wir haben uns alle sehr, sehr amüsiert. Das war also quasi der Beginn 98 mit Treffpunkt im Grünen, und dann spielt wiederum auch, wenn wir jetzt machen wir einfach schwenken zwischen Radio und Fernsehen ein bisschen hin und her, dann spielt auch die Kürbisausstellung 2000 eine Rolle in puncto SWR4 und einer ganz bestimmten Persönlichkeit, die sehr wichtig war an dieser Wegkreuzung.
Genau, auch wieder Glück, den richtigen Menschen getroffen zu haben, das war Martin Born, der Giesbert von SWR4, übrigens der Mann, der vorher mit einem Kollegen zusammen die Bootsaffäre von Lothar Späth enthüllt hat. Ja.
Genau, also Martin Borns, kurz zur Erklärung, war der SWR4-Chef, der Wellenchef damals, ja, und davor als wichtiger politischer Redakteur im Studio in Tübingen verantwortlich tätig und mit der Fusion zum SWR dann eben SWR4-Chef wurde.
Genau, und der hat dann die Kürbisausstellung ja, bemerkt und hat diese Kürbisausstellung zum Anlass genommen zu sagen, schau mal, das ist ein lokales Produkt, das ist Emotion pur. Genau das, was SWR4, damals der Slogan, auch wie heute, da sind wir daheim. Also den Menschen Heimat geben, den Menschen zeigen, wo sie leben und auch Selbstbewusstsein geben. Und der hat mich damals, oder wir haben uns kennengelernt, er war leider, wie gesagt, ich sage immer war, das tut mir heute im Herzen noch weh, 2007 leider verstorben, schon ganz, ganz früh verstorben. Und der hat einen Narren an mir gefressen und hat dann irgendwann gesagt, naja, okay, du kommst ins Fernsehen. Ich habe dann Auftritte mit ihm gemacht, Giesbert und sein Gartenfreund.
Er war Giesbert, du der Gartenfreund?
Ich war der Gartenfreund und der hat einen Narren gefressen an mir. Und der hat letztlich dafür gesorgt, dass Grünzeug, die Gartensendung im SWR, nach Ludwigsburg ins blühende Barock kam.
Ja, genau. Die war 2002, 2003 noch auf der Insel Mainau dort. Die haben aber irgendwie keine richtige Lust mehr gehabt, das weiterzumachen, wie ich mich auch noch erinnere. Ja, und dann kam 2004 eure Premiere.
Genau, Ende 2003 kam dann der Angriff. Da hieß es, jawohl, ihr habt gesagt, ihr wollt die Sendung haben. Jetzt könnt ihr sie haben. Ihr müsst einen Gartenexperten stellen. Mhm. Und dann habe ich rumguckt, links und rechts, und da war halt keiner, klar.
Dann nennt man halt sich selber.
Es war schon auf mich
Nein, Spaß beiseite, ich war ja sehr vernünftig. Ja.
Und der Martin hat gesagt, du machst das fertig. Ja, und dann bin ich da am 24. April 2004 zum ersten Mal mit Andrea Müller vor der Kamera gestanden für Grünzeug. Und es war der blinde Horror für mich. Ey, der echte Horror. Ich habe nachts vorher nicht geschlafen und ich war völlig unsicher. Es war wirklich, hey. Also das war wirklich eine Erfahrung, die ich jedem wünsche oder auch nicht wünsche.
Kann man durchaus sagen, aber es wurde zu einem absoluten Erfolgsprodukt, Grünzeug. Hat denn also wie viele Sendungen habt ihr produziert?
Wir haben 356 Sendungen produziert, 356 von 2004 bis 2018. Mhm. Und die Sendungen wurden ungefähr in Deutschland, man weiß es nicht, im Hessischen Rundfunk, im Norddeutschen Rundfunk, im Bayerischen Rundfunk insgesamt ungefähr 1200 bis 1400 Mal wiederholt. Ja. Also wir wissen es nicht, wie viel es war. Mhm. Tatsächlich, die Sendungen sind halt in ganz Deutschland gewesen und der Slogan war halt immer und damit Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeug, Ihrer Gartensendung aus dem blühenden Barock Ludwigsburg. Ja. Und das war der Claim und den Claim zu bezahlen, Leute, die
unbezahlbar.
Fast unbezahlbar, ja.
Ganz genau und damit natürlich auch wiederum ein wirklich unbezahlbare Werbeträger auch für diese Stadt hier, zum einen für das Bühne Barock im anderen. Aus dem allem heraus kam dann auch natürlich deine wöchentliche Auftritte bei SWR4, die es ja bis heute noch gibt, die es auch nächstes Jahr noch geben soll, auch weiterhin.
Ja, die wird es weitergeben.
Deine Gartentipps?
Nachdem der Martin Born, mein Mentor und Förderer, verstorben war, der hatte eine Kolumne, da haben wir seit 2007 inzwischen 795 Gartentipps produziert in SWR4, jede Woche donnerstags, kurz nach 10, gibt es auch weiterhin. Dann war ich zwischendurch, habe ich die Chance bekommen, Kaffee oder Tee in Baden-Baden, auch eine Herausforderung, weil das immer live ist, das ist das Schöne, live ist ganz toll, weil da wird nicht viel diskutiert. Was weg ist, ist weg. Geschwätzt ist geschwätzt.
Und gesendet ist gesendet.
So wie heute auch. Wir schwätzen heute auch miteinander.
Und so ist es. Da wird nichts geschnitten.
Nichts geschnitten. Kleine Versprecher sind halt kleine Versprecher.
Genau.
Aber das macht einen riesen Spaß.
Und auch das geht weiter übrigens.
Auch das geht nächstes Jahr.
Machst du auch nächstes Jahr noch. Ja.
Genau. Und ja, am Anfang ist man dann nervöser, als man heute ist. Ja, auch klar. Ne?
Gut, ja. Dann haben wir beide natürlich, weil wir uns so lange kennen, logischerweise, auch ein paar Wahnsinnssendungen miteinander, kann man sagen, auf den Riemen geworfen. Volker, wir haben vorher noch bei den Veranstaltungen noch einen Event vergessen, den man eigentlich auch nicht vergessen sollte, das sind die barocken Gartentage, die ja mittlerweile auch für viele auch ein sehr wichtiger Event geworden sind. Und da haben wir zweimal sensationelle Live-Sendungen draus, wir beide draus gebastelt, kann man sagen. Dann haben wir zweimal live die Kürbis-EM gemacht mit einem riesen Aufwand, weil diese Mordsdinger immer pünktlich auf die Sekunde vor die Kamera und an die Stelle und auf die Waage zu kriegen. Also auch das, Volker, ich glaube, da haben wir beide über diese Geschichten ziemliche Erlebnisse miteinander gehabt. Und auch für dich war das nochmal eine Steigerung gegenüber den, sage ich, vorproduzierten Grünzeuggeschichten.
Ja, das Live ist halt immer was Spannendes. Und ich kann mich erinnern, die bezaubernde Annette Krause hat damals die eine Kürbissendung moderiert. Und da habe ich eine Rolle gespielt, die ganz überraschend war. Da gab es nämlich eine elektronische Anzeige, eine riesige Videowall, welcher Kürbisgrad der schwerste ist. Ne? Und ich hatte aber eine deutsche Schreibglatte und haben alles mitgeschrieben auf der Schreibglatte. Und mitten in der Live-Sendung, ein paar hunderttausend Zuschauer, fällt diese Videowall aus. Frau Krause sagt so, liebe Zuschauer, ich habe es noch genau in Erinnerung, jetzt haben wir ein kleines technisches Problem. Dann habe ich den Finger gehoben und habe gesagt, Annette, ich habe die Lösung. Ja, warum? Das sei ja, ich habe es aufgeschrieben.
Von Hand, Papier.
Von Hand, Papier. Papier. Ja. Und dann konnte ich sagen,
nicht es digital.
Führt, es führt der und es ist der zweite der und der dritte der. Hat einen riesen Spaß gemacht und wir hatten auch riesen Mordserfolg beim Publikum. Das war auch, ja, schön und dieser Übertragungswagen und die ganze Atmosphäre, das ist schon auch nochmal was, wo man sagt, okay, da erinnert man sich gern zurück. Ja, sowas gibt's heute, nicht mehr so in dem Umfang, leider.
So ist es.
Ist leider der Kostenschere, sage ich, das darfst du nicht sagen, als Pensionär vom SWR, ich darf das sagen, als Gebührenzahler, ist leider der Kostenschere zum Opfer gefallen, aber es waren tolle Erlebnisse und auch mit hunderttausenden Zuschauer, das war auch wirklich toll. Aber wie gesagt, vorbei ist vorbei, es hat einen Bombenspaß gemacht.
Genau, und über zwei andere wichtige Sachen in diesem Punkt der Fernsehen reden wir nachher noch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen jetzt, kann man sagen, ja, es geht auf 20 Uhr zu, in unsere letzte Runde. Wir machen noch einen Knopf dran an unsere vorherige Thematik, nämlich an die Fernseh-Events, weil es gab nochmal zwei ganz besondere, die mir im wahrsten Sinne des Wortes am Herzen liegen, weil es nämlich wirklich auch um die Herzenssache ging, die Sie, ja, gehe ich von aus, auch alle kennen, Volker. Wir haben im Prinzip zweimal, also wir als SWR und du als Blühbar, zweimal, kann man sagen, Wahnsinnsnummern auf den Weg gebracht, zugunsten der Herzenssache und in der Zusammenarbeit mit dir.
Ja, das war einfach verrückt und das zeigt auch das, was uns auszeichnet, die Zusammenarbeit jetzt mit dir als Redaktionsleiter, auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind halt alle ein bisschen verrückt. Also man muss auch, um was auf den Weg zu bringen, nicht immer nur das normale Denken, sondern wir, da war damals zwei, wann war es überhaupt? 2011 war die Idee, einen riesigen Lebkuchen zu machen, den größten Lebkuchen der Welt. Und da war unser Stefan Koch aus dem Badischen bei Offenburg und er hatte so eine Schnapsidee. Und er wollte was Gutes tun und nur mit, er hat gesagt, ich mache das so, dass ich den back, aber ich will dafür kein Geld, sondern ich will nur das eine haben, was vielleicht ich einen Aufwand habe. Und dann haben wir eine Aktion gemacht, Spendenaufrufe, Honig gespendet worden, Nüsse gespendet worden. Es war ein Wahnsinn und wir haben den weltgrößten Lebkuchen gemacht vom Guinness Buch der Rekorde, zertifiziert 1052,30 Meter, über ein Kilometer quer durchs blühende Barock. Und auch das war eine Sache, wenn einem das jemand, ja, vorher gesagt hat, hat man gesagt, ja, die sind auch schon ein bisschen verrückt. Da kannst du auch schon mal an die Psychiatrie denken. Ne? Mhm. Aber es war ein gigantisches Event, zusammen mit euch vom SWR, mit für die Herzenssache. Es hat der Herzenssache an dem Abend 75.000 Euro gebracht. Und es gibt ein Bild, das werde ich nie vergessen, das kam zwei Abende lang immer vor den Tagesthemen. Da gab es einen Autokran, der war in 60 Meter Höhe, einen Kran, und da war oben ein Kameramann bei minus 15 Grad und der hat Bilder gezeigt vom Ludwigsburger Schloss, vom hell erleuchteten Blühbar mit diesem riesigen Lebkuchen, der auf Biertischen war. Hey, ihr könnt heute noch heulen. Es war großartig.
Ja, und dann, wie es halt so ist, wenn Verrückte oder Wahnsinnige zusammentreffen. In der Redaktion bei mir gab es alle Jahre natürlich eine Weihnachtsfeier. Und da standen wir ein paar Jahre später nach dem Lebkuchen-Weltrekord auch beieinander und haben überlegt, auch wieder für die Herzenssache, was könnte man noch machen? Tja, und dann hatten wir irgendwie gemeinsam den Einfall, man könnte doch in den Südgarten vor das Blühbar, vor das Schloss im Blühbar, einen riesigen Adventskranz hinstellen. Volker, und jetzt erzähl doch nochmal, wie wir das umgesetzt haben, weil allein das war ja nun wirklich auch bei der Weihnachtsfeier im Grunde eine Schnapsidee, wo man uns auch hätte können für verrückt erklären und trotzdem hat es doch am Ende wahnsinnig gut funktioniert und war erfolgreich.
Wir sind bei euch im Funkhaus im Gang am letzten Städtisch gestanden. Es war schon die Stimmung ziemlich fröhlich. Dann kam die Idee, ich weiß gar nicht mehr von wem. Jedenfalls hat man gesagt, okay, also Zettel her.
Wir brauchen was.
Ich mal euch
das so hat es angefangen. Wir brauchen was.
Wir brauchen was und ja. Ich mal euch das
ja.
auf.
Ja.
Und dann war es schon sehr schnell die Idee. Dann hat einer googelt, von deiner Kolleginnen und Kollegen hat einer googelt, was ist der größte Adventskranz der Welt? So, und das war so, der war 121 Meter Durchmesser. So, das ist natürlich mehr wie ein Fußballfeld. Hat sich dann am Ende rausgestellt, das Ding war aus Schrott. Es war eigentlich ein Krust, ein Klump, ja, aus Kanada. Aber haben wir gesagt, okay, das ist eingetragen, können wir nicht schlagen. Aber der größte Europas, und der hat schlappe 32 Meter gehabt, ja. So, und dann haben wir gesagt, okay, aber kurz ausgerechnet da vorne, ja, da schaffen wir locker 46, 48 Meter kreisrund. Und dann haben wir schon an dem Städtisch schon diskutiert, riesige Strohballer, runde Strohballer, ja, als Kreis gestaltet.
Also die Strohballer, die man von den Feldern kennt, die da liegen ja. im Herbst, ja, wenn quasi abgeerntet ist. Ja.
Bisschen größer,
aber die waren der Kern. Ja.
Die waren der Kern. Auf Europaletten war auch schon die Idee, dass sie nicht nass werden. Und dann natürlich in Zusammenarbeit mit Schwarzwald Touristik, ja, mit euren Leuten auch vom Marketing, die natürlich super Connection sind, 15 Tonnen Deckreis aus dem Schwarzwald, ja, haben wir da dran geschafft und dann eine entsprechende Beleuchtung. Eure Requisite hat 4 Adventskerzen gebastelt mit 6 Meter Höhe, die man von der B27 aus gesehen hat. Und am Ende war das ein Ding zum Heulen und dann auch während der Sendung, der Live-Sendung, die großartig war, aus der MHP-Arena Ludwigsburg, dann schalten, auch wieder in dem Fall mit Annette Krause, kann mich gut erinnern. Und es hat, am Ende durften die Menschen spenden, die durften Glücksherzen
an den Adventskranz pinnen. Ja.
Und durften dann spenden. Ja. Und da sind 38.000 Euro zusammengekommen. Und das war auch ein Wahnsinn. Und auch wieder ein Erlebnis, wo man sagt, okay, das ist halt so, ich sage es rückblickend, wenn Verrückte dann zusammen, positiv Verrückte zusammen was machen, kommt meistens was Gutes raus. Und man muss auch immer mal im Leben was wagen und nicht immer nur das Normale machen. Wer nur das Normale macht, der schläft nebenher ein. Also das haben wir nicht und da bin ich unfassbar stolz drauf. Das war auch nochmal ein echter Höhepunkt.
Gebe ich gerne sozusagen auch noch dazu, war auch für mich ein unfassbares Erlebnis, dass aus einer Idee am Städtisch bei der Weihnachtsfeier ein gigantischer Erfolg wird. Und ich weiß noch, wie das dann wirklich, diese Bilder von diesem Adventskranz durch alle Medien gingen, auch wieder alle gesagt haben, wow, ist echt der Hammer, haben wir geschafft. Volker, jetzt haben wir einen Riesenweg durch dein Leben sozusagen geführt. Wir haben schon jetzt erwähnt, dass also sowohl deine SWR4 Gartentipps weitergehen werden nächstes Jahr, Café oder Tee auch weitergehen wird, also da wird man dich auch weiterhin sehen. Was wird denn, das haben wir vorher fast vernachlässigt, dass nämlich auch das Blühbar natürlich, ja, selber deine Online-Tipps produziert, ja, wird es auch weitergehen? Was ist da dran gedacht? Haben wir ein bisschen vernachlässigt vorhin?
Ja, die Video, unsere YouTube-Videos, ja. Da müssen wir mal schauen, wie das weitergeht.
Okay.
Jetzt geht es erstmal darum, dass meine Nachfolgerin noch eine saubere Einarbeitung bekommt, die ist ja schon seit 1. November da. Mhm. Das sieht sehr gut aus, die wird es gut machen. Mhm. Ich versuche, das beizutragen, was ich kann. Und dann reden wir über die Videoclips auf YouTube. Ich denke, da reden wir dann erst
mal. Oder ob nicht.
Ob nicht. Mhm. Da reden wir nochmal drüber. Aber da haben wir über 4 Millionen Klicks, ist auch klar. Aber das Thema Garten bleibt aktuell und ich freue mich halt, dass ich auch im Thema Garten weiterhin jetzt aktuell bleibe. Mhm. Ich habe jetzt während unseres Gesprächs hier heimlich auf mein Handy geguckt und habe schon wieder nächstes Jahr einen Gartenvortrag, in dem Fall in Ditzingen, in Heimerdingen. Ja. Das heißt also auch die Vorträge abends, die laufen weiterhin und es macht einfach Spaß, auch bei den Leuten zu sein und so ein bisschen die täglichen Gartenprobleme mitzukriegen und einfach weiterhin am Puls der Zeit zu sein und nicht daheim als Rentner zu versauern.
Aber das ist ein wichtiges Stichwort. Ich weiß ja, dass du auch ein begnadeter Wohnwagen-Mensch bist, gemeinsam mit deiner lieben Sabine. Jetzt ist alles Garten und Vorträge und Radio und Fernsehen. Was hat denn Volker Kugel und seine liebe Frau noch für sich selber privat irgendwie vor? Ich habe in Erinnerung, da gab es mal große Pläne, große Touren durch Australien oder sonst wohin zu machen. Was ist denn da damit?
Ja, Australien haben wir schon. Jetzt hat ja Corona uns leider auch ins Bein geworfen. Ich denke mal, dass wir nächstes Jahr eher Bieder, ja, da ist mal im März Teneriffa angesagt, und dann vielleicht im Herbst mal nochmal irgendwas, dann tatsächlich mit dem Wohnwagen nach Spanien. Aber dann wollen wir, wenn meine Frau 24 dann auch in Rente ist, schon mal dann so eine große Nordic-Tour machen, in der Hoffnung, dass mal die Kriegerei bis dahin hoffentlich zu Ende ist. Also über Finnland, über die baltischen Staaten, Finnland, Schweden, Norwegen wieder runter. Das sind dann 8 Wochen. Das ist so ein Traum. Und dann ist halt, also sage ich jetzt, meine Frau weiß es, aber ist wirklich mein persönlicher Traum, die Panamericana mal ganz runter, Chile ganz runter nach Feuerland. Das ist so ein Lebenstraum. Aber mal sehen, ob das noch klappt.
Wäre dann auf jeden Fall eine mögliche oder mit Sicherheit eine Radio- und Fernsehpause. Wird man dich denn auch weiterhin noch hier in Blüber und in Ludwigsburg sehen, ja, auch wenn du dann Rentner, Pensionär bist?
Ja, Ludwigsburg ist meine Herzensstadt, meine eigentliche Kreisstadt. Ich wohne ja in Weissach bei Leonberg, Rudesheim.
Eigentlich hier schon nach Böblingen.
Ja, aber Böblingen, das sage ich jetzt, auch wenn die mich dort hassen, das ist eine Stadt, da gehe ich eigentlich nicht unbedingt freiwillig hin, nur wenn ich muss. Ludwigsburg ist die Stadt meines Herzens. Ich bleibe hier im Fitnessstudio, im Live bei Gerd Jeske draußen in der Oststadt. Ich bleibe bei meiner Physiotherapeutin Laura, die ich seit 5 Jahren habe. Und ich bleibe natürlich auch hier, weil ich regelmäßig hier sein will, weil ich einfach Freunde treffe. Und Ludwigsburg meine Stadt ist. Und die ist so lebenswert, die macht so Spaß. Also da wird man mich regelmäßig sehen. Vielleicht manche denken, ja, der ist ja öfter in Ludwigsburg wieder heim. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Und zum Schluss, wie sind denn deine Wünsche an das Blüber-Team? Was wünschest du denen, wenn du dann gehst?
Ja, ich wünsche Frau Herrling, das habe ich ja auch schon öffentlich gesagt, das, was ich hatte Glück, im richtigen Moment die richtigen Leute zu treffen. Ich habe auch viel, viel Glück gehabt. Ich habe auch ein paar Fehlentscheidungen getroffen. Über die reden wir heute nicht. Aber immer das Glück, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Und dann noch halt am Ende wünsche ich natürlich allen auch, dass sie Vertrauen, Glück und Vertrauen, das sind so meine Werte, die ich die letzten Monate so einfach gespürt habe, dass man Vertrauen kriegt von anderen Menschen, die einem was zutrauen, das zu machen, dass man das dann auch macht und dass es funktioniert. Und wie gesagt, ich bin mir ganz sicher, das motivierte Blüber-Team wird zusammen mit der neuen Chefin da eine tolle Leistung abliefern. Ich mache mir da gar keine Sorgen, das geht weiter. Und wie gesagt, ich bin weg nach 25 tollen Jahren, aber irgendwann muss es mal enden und es geht toll weiter, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Wunderbar, so, wir haben es geschafft. Wir sind kurz vor 8, quasi eine perfekte Punktlandung. So wie es die Typen von Radio und Fernsehen hätte jetzt schon beinahe, also mit ein bisschen Selbstlob, Sie sehen es mir nach, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hintimen, hinbekommen. Lieber Volker, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ganz viel aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was man sonst, glaube ich, so nicht erfahren würde in normale Interviews oder im Fernsehen. Dir alles Gute für deinen Ruhestand. Ja, aber ist ja ein Unruhestand, das haben wir ja jetzt schon heute Abend gehört. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freue mich auf die nächste Runde, wenn ich wieder einen Gast da habe. Und natürlich, wie es passt, jetzt zum Ende dieser Sendung verabschieden wir den Volker und wir uns von Ihnen mit Simply Red und Every Time We Say Goodbye.
Schönen Abend miteinander.
Ciao. Danke Ihnen fürs Zuhören und Ihnen allen auch eine gute Besserung natürlich, die Sie am Krankenbett sind.
Werden Sie gesund.